Lieber Zuhörer, begeben Sie sich bitte in die Frauenabteilung. In die Frauenabteilung bitte.
Herzlich willkommen in der Frauenabteilung. Ich bin die Alexandra und ich entführe euch heute in die Abteilung Mama. Wir waren schon mal in der Abteilung und zwar in der allerersten Podcast-Folge der Frauenabteilung. Und da hatte ich ja über die Geburt meiner Tochter Kaya gesprochen. Und ja, die heutige Folge könnt ihr ein bisschen als Fortsetzung meines Geburtsberichts betrachten. Und ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich die Folge machen soll. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon diese Folge angefangen habe aufzunehmen und wieder abgebrochen habe, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, eine Folge alleine aufzunehmen. Und also es kann sein, dass ich mich oft verhaspel und ein bisschen den Faden verliere, aber ich versuche es natürlich so gut wie möglich zu machen. Der Grund, warum ich es alleine aufnehme, werdet ihr gleich erfahren. Das ist ein sehr intimes und persönliches Thema und das ist okay, wenn nur ich darüber berichte. Und zwar heute sprechen wir über ein Thema, das viele Mütter nach der Geburt betrifft, aber über das sehr selten offen gesprochen wird. Da ich selbst davon betroffen war, ist dieses Thema mir wahnsinnig wichtig und deswegen mache ich auch eine komplette Folge nur darüber und spreche mit euch hier komplett offen über meine Erfahrungen und Gefühle nach der Geburt meiner Tochter. Und zwar geht es um das Thema Wochenbettdepressionen und Geburtstraumata. Ich muss dazu anmerken, dass ich von meinen eigenen Recherchen und auch Gesprächen mit Ärzten berichte und meine persönliche Geschichte mit euch teile, aber diese Podcast-Folge natürlich keine fachmännische Beratung von ausgebildeten Ärzten wie Psychologen und Psychiatern ersetzt, um das hier noch vorweg festzuhalten. Ja, dann starten wir jetzt mal. Ja, jede Mama kennt es. Endlich ist die Zeit gekommen, die Zeit der Geburt. Also man freut sich jetzt nicht auf die Geburt per se, weil es ja eine Geburt natürlich mit Schmerzen verbunden ist, aber die Geburt als Ende der Schwangerschaft, also eine Schwangerschaft, die entweder komplett easy und entspannt war oder mit einigen Beschwerden oder schleppend verlaufen ist oder die bei manchen ganz schön heftig an den Kräften gezerrt hat. Alle Mamis freuen sich aber auf den Tag, endlich ihr Baby im Arm halten zu können und kennenlernen zu dürfen. Ja, und dann sprechen ja alle, das kennt ihr bestimmt auch, von dem Moment. Der Moment, der alles verändert. Der Moment, der aus einem Paar eine Familie macht und der Moment, der aus einer Frau eine Mutter macht. Nun hat man Verantwortung für so ein kleines, hilfloses Wesen, das gerade erst auf die Welt gekommen ist und für die du als Mama alles bist. Ja, nun ist dieser Moment gekommen und nun wollen wir alle dieses Gefühl endlich auch haben, von dem alle Mütter sprechen. Und zwar von dem Gefühl, schockverliebt zu sein. Bedingungslose Liebe auf den allerersten Blick zu empfinden. Und man hat nur eine einzige Aufgabe, dieses Wesen zu beschützen und zu lieben. Das habt ihr bestimmt schon so oft aus dem Freundeskreis von Eltern gehört, die von diesem Moment erzählen und wie überwältigend es ist und dass man es gar nicht in Worte fassen kann, wie man in so einem Moment fühlt, wenn man sein kleines Baby im Arm hält. Ja, aber was ist, wenn ich nicht vor Glück platze, wenn ich mein neugeborenes Baby in den Arm halte? Was ist, wenn ich mich nicht auf all das freue, was sich jetzt verändert? Was ist, wenn ich davor Angst habe? Und vor allem, was ist, wenn ich nichts fühle? Ich spreche von einem Zustand der Mutter, der eigentlich komplett das Gegenteil ist, was er eigentlich sein sollte. Das, was ich ja gerade erzählt habe, diese bedingungslose Liebe zu empfinden. Und dann fühlt man es nicht. Und man hat vor allem Angst, so zu fühlen, weil es ja anders sein müsste. Jeder erzählt einem es doch, wie es sein muss. Und wenn es mir nicht so geht, was stimmt dann denn mit mir nicht? Und vor allem, ich kann das doch niemandem erzählen. Ich kann das doch niemandem anvertrauen, dass es mir anders geht. Die denken doch von mir, was bin ich denn für eine Mutter, wenn ich nicht diese Gefühle empfinde, von denen alle sprechen. Ja, was ist hier denn falsch gelaufen? Wie können wir das, was ich gerade erzählt habe, benennen? Und vor allem, wie können wir das, was gerade passiert, ändern? Wir wollen erstmal definieren und unterscheiden, von was ich ja eigentlich überhaupt gerade spreche. Denn diese Gefühle oder dieser Zustand nach der Geburt ist nämlich gar nicht so unnormal und auch gar nicht so selten, wie man eigentlich denkt oder wie es sich in dem Moment anfühlt. Man ist nämlich nicht alleine. So hart sich's anhört, aber man ist wirklich nicht alleine. Vor allem, wenn es um das vorübergehende Stimmungstief nach der Geburt geht. Etwa 50 bis sogar 80% nämlich der jungen Mütter fallen zwischen dem, ich würde jetzt mal sagen, zweiten, dritten Tag und zehnten Tag nach der Geburt in so ein emotionales Loch. Wir sprechen von dem sogenannten Baby Blues oder auch medizinisch postpartales Stimmungstief genannt. Früher hat man umgangssprachlich auch oft oder war es ziemlich verbreitet, das als Heultage zu bezeichnen. Das finde ich jetzt nicht so schön, ist irgendwie ein bisschen negativ behaftet, meiner Meinung nach. Dabei ist es aber auch egal, ob man eine natürliche Geburt oder einen Kaiserschnitt hatte. Ja, und oft mit Verbindung mit dem Einschießen der Muttermilch treten diese sogenannten Heultage auf. Die anfänglichen Glücksgefühle werden dann plötzlich von Symptomen wie Niedergeschlagenheit, Unsicherheit und vor allem Angst abgelöst. Die betroffenen Mamas fühlen sich dann mit ihrem Baby und mit der kompletten Situation eigentlich schlichtweg überfordert. Besucher erschöpfen sie und eigentlich will die Mama nur ihre Ruhe haben und allein sein, also mit dem Baby und mit dem Papa. Und jede kleinste Aufregung kann dazu führen, dass die Mutter mit einem Tränenausbruch reagiert. Das kennt ihr bestimmt, dieses grundlose Anfangen zu heulen. Das war nicht bei mir auch so. Und mein Mann guckt mich an und sagt, was ist denn gerade los? Was ist denn gerade passiert? Ich weiß es auch nicht. Also das kommt dann auf einmal aus dem Nichts und ja, ist da. Und im Krankenhaus ist man ja noch so ein bisschen rundum betreut. Das sind die Kinderkrankenschwestern, Ärzte. Und man kann sich ja immer melden, wenn irgendwas ist. Aber man hat ständig im Hinterkopf, wie sieht denn dann mein Tagesablauf mit Baby aus zu Hause? Wie soll ich das Ganze schaffen? Ja, was sind denn die Auslöser dafür? Also Auslöser können unter anderem die großen hormonellen Veränderungen sein, die mit der Geburt natürlich einsetzen. Meist ab zum zweiten, dritten Tag nach der Schwangerschaft sinken die Östrogen- und Progesteronwerte drastisch im Körper ab. Das Ergebnis, habe ich ja schon gesagt, Tränenausbrüche, können auch Kopfschmerzen dabei sein, extreme Müdigkeit und vor allem erhöhte Sensibilität und Reizbarkeit. Und natürlich die völlig neue Lebenssituation, mit der sich die junge Mutter erstmal auseinandersetzen muss. Ein Baby kommt auf die Welt und damit wird auch, ja, eine neue Mama geboren. Sie muss sich in die neue Rolle erstmal zurechtfinden und die Phase wird natürlich begleitet von, ist ja auch logisch, von vielen Unsicherheiten und Ängsten. Darüber hinaus muss ich sagen, ist in unserer Gesellschaft das Bild der glücklichen, strahlenden Mutter, die immer perfekt ist und weiß, was ihr Baby braucht, sehr, sehr stark und dadurch der Anforderungsdruck auf Mütter sehr groß. Dann ist nämlich auch nicht verwunderlich, wenn sie wegen so viel Aufregung und dieser ganzen Veränderung natürlich verunsichert ist, ist klar. Um das jetzt mal so ein bisschen zu differenzieren, schauen wir uns jetzt mal die typischen Kennzeichen von so einem Babyblues an. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, häufiges Weinen und unerklärliche Traurigkeit. Müdigkeit und Erschöpfung, Schlaf- und Ruhelosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Stimmungsschwankungen und Empfindsamkeit und natürlich, was bei mir voll der Fall war, Ängstlichkeit und Reizbarkeit. Die hormonell bedingte depressive Verstimmung, also dieser sogenannte Baby Blues, kann nur wenige Stunden anhalten, aber auch länger, also mehrere Tage. Das ist von Frau zu Frau komplett unterschiedlich. Insgesamt sollte aber der Baby Blues nicht länger als diese paar Tage anhalten und dann bedarf er nämlich auch keiner medizinischen Behandlung, solange sonst alles in Ordnung ist und klingt meistens von selber wieder ab. Das Problem ist nur, dass dies nicht immer der Fall ist. Bei rund 10 bis 15% nämlich aller Mütter entwickelt sich aus dem Babyblues heraus nämlich eine ernsthafte psychische Erkrankung. Und damit bin ich schon beim nächsten, und zwar der Wochenbettdepression. Was ist eigentlich eine Wochenbettdepression? Die Wochenbettdepression, auch postpartale bzw. postnatale Depression genannt, ist nämlich eine ernstzunehmende Depression im ersten Jahr der Schwangerschaft. Und im Gegensatz zum Babyblues ist die Wochenbettdepression nämlich eine psychische Erkrankung, die behandlungsbedürftig ist und nicht von alleine wieder abklingt. Also hier ist ein extremer Unterschied. Das Unangenehme ist nämlich, sie kann sich aus dem Babyblues nämlich entwickeln, also direkt nach der Schwangerschaft kommt der Babyblues und daraus entwickelt sich halt eine ernsthafte Psychose sozusagen. Aber die Wochendepression kann auch noch nach der Zeit vom Wochenbett auftreten. Also praktisch nicht direkt im Wochenbett, wird aber so benannt, sondern auch danach. Frauen sind besonders anfällig, die schon früher zu einer, würde ich jetzt mal sagen, depressiven Verstimmung geneigt haben. Da ist natürlich besonders Vorsicht geboten. Um das auch wieder ein bisschen differenziert zu betrachten, die typischen Symptome von einer Wochenbettdepression sind zum Beispiel starke Selbstzweifel. Betroffene wissen ganz genau, von was ich spreche. Ängste, die natürlich viel größer sind als beim Babyblues. Innere Leere, Niedergeschlagenheit und das finde ich eigentlich so für mich so ein richtig wichtiges Merkmal und zwar das Gefühl, das eigene Baby nicht lieben zu können oder nicht genug lieben zu können. Und damit ist die Annahme, dass die junge Mutter ihr Baby einfach nicht genügend liebt, weil sie gefühlstechnisch einfach nicht das ihrem Charakter entspricht oder den Alltag mit Kind nicht meistern kann, weil sie grundsätzlich halt unstrukturiert ist, schlichtweg falsch. Weil eine Wochenbettdepression ist wirklich eine ernsthafte Erkrankung, die eigentlich eine Behandlung immer benötigt. Und in der man halt einfach ja auf professionelle Hilfe einfach angewiesen ist. Es gibt auch körperliche Anzeichen von einer Wochenbettdepression. Und da wird es nämlich ein bisschen tricky, dass man die nicht verwechselt mit den natürlichen körperlichen Symptomen, die man eh nach einer schweren Geburt zum Beispiel hat. Also das wird er jetzt sehen, Schlaflosigkeit, Gewichtsverlust oder Appetitstörungen wie Appetitlosigkeit zum Beispiel können nämlich auch unabhängig von einer Depression auftreten, können aber auch körperliche Symptome von einer Wochenbettdepression sein. Und der Arzt oder die Ärzte müssen hier nämlich ganz genau prüfen und diese Symptome mit Vorsicht bewerten, zu was das jetzt gehört. Dann stellt uns natürlich noch die Frage, wie lange kann denn so eine Wochenbettdepression dauern? Also manche Frauen berichten, dass die nur über wenige Monate angehalten haben, aber sie können leider auch länger andauern und vor allem wiederkehren. Und was sind denn die Folgen von so einer Wochenbettdepression? Also eine anhaltende Wochenbettdepression kann Mütter nämlich stark einschränken, da die Symptome sich möglicherweise auf das Verhalten und ihre komplette Gefühlslage auswirken. Das ist für die, müsst ihr euch vorstellen, wahnsinnig belastend. Es kann sogar schwer fallen, ganz normale Anforderungen von einem Alltag zu bewältigen. Aufstehen, Körperpflege, Essenszubereitung, soziale Kontakte können vernachlässigt werden und die können auch ziemlich in die Einsamkeit führen, wenn die Mutter sich zurückzieht und niemand einfach sehen möchte und das über Monate. Leider kann auch die Erkrankung Einfluss auf die Beziehung zum eigenen Kind halt haben. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, das Gefühl, das eigene Kind nicht lieben zu können und vor allem sich nicht über das eigene Kind zu freuen oder sich dem eigenen Kind deshalb angemessen zuwenden, muss wirklich ganz schlimm sein. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Frauen aufgrund ihrer depressiven Symptome größere Schwierigkeiten haben, elterliche Aufgaben zu erfüllen. Und zwar bei einigen war das wirklich der Fall, die können diese elterlichen Aufgaben, wie es zum Beispiel diese regelmäßig kinderärztlichen Entwicklungsuntersuchungen, also bei uns bekannt unter den U-Untersuchungen wahrzunehmen, oder Einschlafbegleitung beim eigenen Kind vorzunehmen, weil das halt auch ja mit viel Zuwendung einhergeht. Da muss man wirklich ruhig sein. Ihr wisst ja alle, Einschlafbegleitung ist, da kann ich allein schon 5 Podcast-Folgen darüber machen und das auch sehr kräftezehrend sein kann, wenn es nicht immer ganz so gut funktioniert. Und was ich auch krass finde, in manchen Situationen sind die Mütter auch nicht in der Lage, für die kindliche Sicherheit zu sorgen. Und das ist so ein Punkt, weswegen ich nochmal appelliere, es ist eine ernstzunehmende Krankheit, die wirklich eine Behandlung erfordert. Also wenn ihr euch irgendwie in die Richtung fühlt, immer mit einem Arzt sprechen. Und dann fand ich es ganz interessant, dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf ein Interview gestoßen von einer Diplompsychologin aus Frankfurt. Und da kann ich euch so ein bisschen was mal erzählen, was die gefragt worden ist und was die geantwortet hat. Das fand ich nämlich sehr interessant. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Und zwar wurde die gefragt, worin sie die Ursachen sieht einer Wochenbettdepression. Und sie hatte da einen Aspekt, und zwar die gesellschaftlichen Verhältnisse, in der wir leben. Fand ich sehr interessant. Nämlich die jungen Mütter sind nach der Geburt 8 bis 12 Stunden durchschnittlich mit dem Säugling alleine. Das ist aber völlig unnatürlich. Bei Naturvölkern nämlich werden die Frauen, die frisch entbunden haben, ständig von Nachbarsfrauen, Familienmitgliedern und ja, Leuten im Dorf betreut. Bei der täglichen Babypflege haben sie Hilfe, beim Essen machen, alles Mögliche. Die leben in Gemeinschaften und können sich dadurch super helfen lassen und sich dann langsam und mit Geduld an diese Mammutaufgabe, Mutter zu sein und diese neue Lebenssituation mit Baby zu meistern, gewöhnen. Und oft haben wir ja die Zeit gar nicht, weil wir sofort alleine sind. Wenn nicht gerade der Papa jetzt Elternzeit genommen hatte, aber zum Beispiel mein Mann hatte keine Elternzeit, die Männer von meinen Freundinnen hatten auch keine Elternzeit. Und da wird man halt einfach so komplett ins kalte Wasser geschmissen. Und dann, so, jetzt bist halt mal alleine deine 12 Stunden am Tag. Am besten geht der Vater noch schön auf Geschäftsreise, können wir ja nicht beeinflussen, muss halt sein. Und jetzt mach mal. Du warst noch nie Mutter, aber du bist ja eine Frau. Du musst es ja irgendwie in dir haben. Mach mal. Ja, und dann ist es ja klar, dass die eine oder andere mehr oder weniger überfordert ist, ne? Ja, und dann hat diese Psychologin auch noch die familiäre Strukturen erwähnt. Und zwar vermissen viele Mütter in Deutschland Netzwerke wie Großfamilien, die es ihnen natürlich erleichtern, in der neuen Lebenssituation zurechtzukommen. Weil eine junge Mutter natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Zeit braucht, um das neue gemeinsame Leben zu planen und die sie nicht hat oder wenn diese Zeit fehlt, kann es halt sofort zu Überforderungen und Unsicherheiten kommen. Und Isolation, also alleine zu sein mit dem Baby, Tag für Tag, kann natürlich die Erkrankung auch verstärken. Ich meine, das ist wie so eine Spirale. Oft müssen sich halt Mutter, ja, es ist wirklich so, vor allem, wenn sie im Freundeskreis die einzige oder die erste Mutter sind, müssen sie sich oft, ja, wie ein soziales neues Netz suchen oder aufbauen. Ihr wisst es ja selber, wie so ein Mütternetz. Weil man muss sich an irgendjemanden wenden oder austauschen. Man kann ja nicht nur die ganze Zeit alleine zu Hause sitzen und, ja, und wenn man auch nicht so richtig verstanden wird, also klar, ich habe auch Freundinnen, die haben keine Kinder und mit denen konnte ich sprechen und alles Mögliche und erzähl denen das Leben als Mutter. Aber es, wie ihr bestimmt wisst, ist da ja so ein bisschen ein Unterschied da, dass man das jetzt zum Beispiel, wenn man selber Mutter ist, ja natürlich viel mehr nachvollziehen kann, ist ja auch logisch. Genau, und dann wurde sie weiter gefragt, ob die Persönlichkeit der Mutter eine Rolle in Bezug auf diese psychische Erkrankung, also auf die Wochenbettdepression, zurückzuführen ist. Und dann sagt sie ja, weil häufig Frauen erkranken, die vor allem sehr große Erwartungen an sich selbst stellen, weil sie in ihrer Mutterrolle perfekt sein wollen tatsächlich. Sie erwarten praktisch von sich als Mutter, Partnerin und Hausfrau alles alleine und natürlich richtig und sorgfältig zu machen. Wenn sie dann aber merken, dass sie das gar nicht alles selbst alleine schaffen und nicht so gut, wie sie wollen, bestrafen sie sich dafür. Solche Frauen haben dann Schwierigkeiten, sich einzugestehen, dass sie Hilfe brauchen. Ich muss das doch selber machen. Ich bin doch so, ich habe doch solche Erwartungen an mich selber. Und weitere Auslöser für eine postpartale Depression können natürlich auch, wie schon bei dem Babyblues, diese starken hormonellen Umstellungen nach der Geburt sein. Und auch, und das ist nämlich ein ernstzunehmendes Thema, Schlafmangel. Schlafmangel kann einen nämlich ernsthaft krank machen, und zwar nicht nur körperlich, auch psychisch. Ja, dann wurde sie noch gefragt, beeinflusst das Verhalten des Kindes die Krankheit? Das fand ich auch sehr interessant. Und zwar, ein Kind kann mit seiner Unruhe die Depression sicherlich indirekt nämlich verstärken. Also erkrankte Frauen befinden sich in so einem Teufelskreis. Sie geben sich die Schuld am Verhalten des Babys, also dass das Baby unruhig ist, und fühlen sich dann durch das Schreien weiterhin überfordert, was wiederum aber die Depression verstärkt. Versteht ihr, was ich meine? Also diese Spirale, von der ich schon gesprochen habe. Und dann fand ich es auch mega interessant, als ich bei meinen Recherchen drauf gestoßen bin. Und zwar denken das nämlich echt nicht viele oder haben das gar nicht auf dem Schirm, wie es nämlich den Vätern dabei geht. Weil Väter können nämlich auch an einer postnatalen Depression erkranken. Das war für mich komplett neu, wusste ich wirklich nicht. Da Männer aber eher dazu neigen, psychische Belastungen lange zu verdrängen und sich sehr spät erst an ärztliche Beratung wenden oder ärztliche Hilfe holen, werden die Symptome bei Vätern nämlich oft erst zu spät oder gar nicht mal durch einen Arzt erkannt, sondern durchs Umfeld. Und natürlich auch unterschätzt, weil jeder geht davon aus, das können ja nur die Mamas haben. Was haben denn Väter damit zu tun? Fand ich sehr interessant. Und sie sagt auch, dass Untersuchungen ergeben haben, dass oft ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der mütterlichen Erkrankung an einer Wochendepression und der des Vaters besteht. Also dass der Zusammenhang, wenn die Mama krank wird durch die Wochenbettdepression, dass es so ein bisschen auf den Papa abfärben kann. Also fand ich auch sehr interessant. Und das finde ich richtig gut. Und zwar, wenn eine Mutter sich dann Hilfe sucht bei einer Wochenbettdepression, was sie auf jeden Fall tun sollte, sollte immer der Vater mit untersucht werden. Weil er könnte auch erkrankt sein und man kann es einfach nur jetzt noch nicht oder nicht direkt so sehen wie bei der Mutter. Also fand ich wirklich sehr interessant. Und wenn es jemand betrifft, kann er das auch gern dann beim Arzt ansprechen. Also das finde ich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und wie kann man denn sowas bei einem Vater erkennen oder sehen? Wie schon gesagt, es ist ja sehr schwierig bei einem Vater das zu merken, dass er miterkrankt ist. Erstens, weil es viele nicht wissen, dass es geht. Und zweitens, weil die natürlich ein bisschen anders reagieren. Und auf körperlicher Ebene gibt es aber ein paar Symptome, wie zum Beispiel starke Verspannungen, Magenschmerzen, Durchfall und sogar Herzrhythmusstörungen. Verhaltensweisen können zum Beispiel wie Rückzug sein, also dass der Papa regelmäßig länger wegbleibt als sonst oder als er müsste. Also einfach nicht nach Hause kommt, nicht jetzt, weil er arbeiten muss oder sonst irgendwas, sondern dass sich schlagartig ändert, weil er dem entflieht so ein bisschen. Also es ist so ein Fluchtgedanke. Und natürlich mit Aggressionen kann das natürlich auch einhergehen. Und auf Gefühlsebene haben wir schon gesagt bei der Mama, dass sie das Gefühl haben kann, ihr Kind nicht genug oder gar nicht lieben zu können, haben die Männer das Gleiche und dazu auch oder können auch dazu das Gefühl haben, ihre Partnerin nicht mehr lieben zu können, also Kind und Partnerin. Es ist ein ganz krasses Thema, wie gesagt, also ich wusste es selber auch nicht und es war sehr interessant, das zu lesen und auch, dass man das einfach auf dem Schirm hat. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar Geburtstraumata. Was ist ein Geburtstrauma? Von einem Geburtstrauma spricht man, wenn Mütter nach der Geburt durch Vorkommnisse im Kreißsaal dermaßen traumatisiert sind, dass sie davon psychische und physische Probleme entwickeln. Oder in vielen Fällen führt es dazu, dass Mütter sich unter keinen Umständen mehr vorstellen können, noch ein weiteres Kind zu bekommen, selbst wenn sie dies eigentlich unbedingt wollen. Jährlich, habe ich gelesen, sind es circa 100.000 Frauen, die von einer sogenannten peripartalen psychischen Erkrankung betroffen sind. Wie zeigt sich so ein Geburtstrauma nach der Geburt? Also nicht immer ist ein Geburtstrauma für Neumamas als solches auch zu erkennen. Ihr merkt auch, ich habe ja schon gesagt, beim Babyblues und Wochenbettdepression kann das ja so ein bisschen ineinander überfließen und Symptome sind ja oft ähnlich oder gleich. Und deswegen ist auch hier manchmal ein bisschen schwierig abzugrenzen. Wenn du deine Geburt jedoch konkret mit bestimmten negativen Erlebnissen oder Gefühlen verbindest, also die Geburt per se, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man ein Geburtstrauma erlitten hat. Folgende Symptome kann ich mal kurz ein bisschen erklären. Und zwar gehört auch hier wieder dazu völlige Erschöpfung. Ja, es ist normal, als neue Mama ist man erschöpft. Aber hier geht die Müdigkeit tiefer und verschwindet auch nicht mit ausreichend Schlaf. Also man kann schlafen, was das Zeug hält, man ist trotzdem irgendwie die ganze Zeit gerädert und müde. Dann Flashbacks in passenden und unpassenden Momenten. Zusammen kommen die mit Gänsehaut und einem negativen Gefühl, wo man sich zurück in die Geburtssituation versetzt fühlt. Tränen, also weinen, viel weinen gehört auch dazu. Das haben wir oben auch schon, ich sage immer oben, vorne im Podcast ja auch schon angemerkt bei den anderen zwei Punkten, also bei Babyblues und Wochenbettdepression. Und zwar ist hier wieder das viele Weinen darauf bezogen, wenn man an die Geburt zurückdenkt. Also ihr seht hier, es wird immer alles direkt auf den Moment der Geburt zurückgeführt. Dann, du bekommst die Geburt nicht mehr aus dem Kopf und musst immer wieder an das Erlebte denken. Und zwar immer wieder mit einem negativen Empfinden. Man kann einfach nicht abschließen. Man hat jetzt das Baby, es ist vorbei, die Geburt war anstrengend und alles, aber jetzt ist alles gut, jetzt kommt die neue Aufgabe, ich konzentriere mich jetzt darauf oder habe Angst davor. Nee, sondern man erlebt es sozusagen immer wieder im Kopf und hat dann immer so ein richtig ekliges Gefühl, ein richtig ekliges negatives Gefühl dabei, fast schon ein beschämendes Gefühl. Man hat Schwierigkeiten mit körperlicher Nähe oder Berührungen, die man vor der Geburt aber so nicht kannte oder so nicht hatte. Dann muss nicht sein, aber kann auch hier sein, dass man gefühlskalt ist, also nichts fühlt, weder für sein Baby, aber auch für seinen Partner und auch nicht für sich selber. Also da geht es wieder darüber hinaus, dieses Nicht-Fühlen. In dem Punkt haben sich auch, also wenn man dieses Symptom hat, haben sich auch die Emotionen fast völlig oder vollständig separiert. Also man fühlt einfach nichts. Und dann auch ein wichtiger Punkt, Panikattacken. Und zwar, man leidet dann unter Panikattacken, die mit einem Gefühl der Machtlosigkeit einhergehen und sich auch in deutlichen körperlichen Reaktionen von so einer Panikattacke dann widerspiegeln. Ja. Und also ihr seht schon, es ist echt ein echt heftiges Thema, ja. Und auch wirklich ernst zu nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wodurch kann denn so ein Geburtstrauma ausgelöst werden? Also es gibt viele verschiedene Geschehnisse bei der Geburt, die ein Trauma hervorrufen können. Und in vielen Fällen spielt dabei Gewalt und Rücksichtslosigkeit gegenüber der Mutter, also der Gebärenden, eine Rolle. Die meisten Frauen beschreiben dabei ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertsein. Sie fühlen sich nicht ernst genommen und gehört. Also an dir wird praktisch was gemacht und du kannst nicht mitmachen oder eingreifen. Weil oft wird leider noch während der Geburt über den Kopf der Frau hinweg entschieden, als wäre sie gar nicht anwesend, hätte kein Mitspracherecht oder könne nicht richtig urteilen. Also weil sie ja eh in den Geburtswehen ist, man ist ja dann nur noch zum Teil zurechnungsfähig und dann hat man halt dieses Gefühl, es werden Entscheidungen getroffen, kann ich da überhaupt dran teilnehmen? Es betrifft ja mich, ich liege doch da, ich bin der Patient. Dabei geht es, ja, wie ich schon gesagt habe, bei der Geburt ja um unseren Körper. Wir sind unmittelbar betroffen und sollten auch, während wir unser Baby gebären, jederzeit uneingeschränkt das Bestimmungsrecht über unseren eigenen Körper haben. Und viele Frauen berichten halt im Zusammenhang mit ihrem Geburtstrauma, dass ihnen genau dieses Recht genommen wurde. Sie wurden nicht gefragt, bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen wurden. Teilweise wurden sie sogar absichtlich überhört oder gar in aggressiver Weise zurückgewiesen. Es muss wahnsinnig schlimm sein, wenn es geht schnell um einen rum und es passiert was und man macht Dinge und man kann gar nicht Einfluss darauf haben. Natürlich kann es aber bei Geburten immer zu Notfallsituationen kommen, das ist klar. Und in den Situationen ist schnelles Handeln durch Ärzte und Geburtshelfer natürlich nötig und wichtig, um das Leben von der Mutter und vom Kind natürlich nicht zu gefährden, auf jeden Fall. Aber auch in solchen Momenten sollten wir Mütter immer über die notwendigen folgenden Schritte aufgeklärt werden. Wir wollen wissen, was mit uns, unserem Körper und vor allem unserem Baby als nächstes gemacht wird, also davor. Und alles andere, was über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, auch wenn es zur Sicherheit dient in einer Notfallsituation, kann aber trotzdem zu einem Geburtstrauma führen. Und deswegen sollte man da aus ärztlicher Sicht so einen Mittelweg finden, die Frau, die Mutter, auch wenn sie unter Schmerzen schreit und nicht in der Lage ist, alles zu begreifen, trotzdem irgendwie teilhaben lassen, aufgeklärt werden, was genau gerade passiert, dass einfach so ein Geburtstrauma nämlich verhindert werden kann. Entschuldigung. So, ich schneide das jetzt nicht raus, das lasse ich jetzt drin, sorry. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen, was für Erfahrungen denn das sind, zu was ein Geburtstrauma führen kann. Also es ist wirklich nicht schön, aber ich erwähne es trotzdem. Und zwar körperliche Gewalt gegenüber der Gebärenden, egal ob die Gewalt während der Geburt mit Absicht oder unwissentlich ausgeübt wird. Es kann nämlich für werdende Mamas extrem traumatisiert sein, wenn sie während des Geburtsvorgangs das Gefühl haben, dass ihnen Gewalt angetan wird. Beispiele dafür sind zum Beispiel heftiges am Bauch rumdrücken, um den Geburtsprozess voranzutreiben, aber ohne zu fragen. Da sind wir wieder am Punkt. Es werden Maßnahmen vorgenommen, körperliche Maßnahmen, aber es wird davor nicht gesagt, dass man das macht oder gar nicht gefragt. So, ich werde jetzt das und das probieren oder dürfen wir das probieren, weil wir sollten hier und da. Versteht ihr, was ich meine? Dieses mit einbeziehen. Und auch wenn man zum Beispiel den Muttermund künstlich erweitern muss, also mit einem Schnitt, ich rede von einem Dammschnitt, kann zu einer, ja, für die Mama ist es dann praktisch, wie als hätte man einem Gewalt angetan. Klar ist das alles dann für die Sicherheit und fürs Baby und damit alles reibungslos abläuft, aber trotzdem sind es Schritte, über die auf jeden Fall davor aufgeklärt werden muss und die auch besprochen werden müssen, auch in so einer Situation. Dann natürlich psychische Gewalt bei der Geburt. Viele traumatisierte Mütter berichten nämlich, dass sie von Ärzten und Hebammen verbal angegriffen wurden. Zum Beispiel mit Aussagen wie, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an oder jetzt übertreiben Sie mal nicht und hören auf zu schreien. Also das kommt gar nicht mal so selten vor. Ich bin ja, wie ich schon in meiner ersten Podcast-Folge erzählt habe, wahnsinnig glücklich über die Entscheidung von meinem Krankenhaus gewesen. Aber nicht glücklich über jede Aussage von den behandelnden Hebammen. Und das ist halt immer so eine Sache, da kann auch das Krankenhaus nichts dafür, weil es gibt immer Hebammen, die sind halt von dem einen Schlag und die von dem anderen oder Mittelding oder was, whatever. Ich habe da auch aber schon mit vielen Mamas drüber gesprochen, dass alle, bei denen die Geburt ein bisschen länger gedauert hat und die natürlich, wie ich, auch mehrere Schichten mitgenommen haben an Hebammen, natürlich dann auch unterschieden haben, welche fanden sie jetzt besonders gut. Da habe ich ja eine extrem hervorgehoben in meinem Geburtsbericht, also im positiven Sinne. Und aber auch, welche fanden wir jetzt nicht so gut. Und da muss ich mit solcher psychischen Gewalt, also das darf man wirklich so benennen, solche Aussagen kann ich auch erzählen. Also ich hatte eine Hebamme, die hatte ich sogar zweimal, weil wie gesagt, ich lag ja über 40 Stunden in den Wehen. Und die hat auch solche Sprüche gebracht. Ich habe es mir zwar nicht so nicht so zu Herzen genommen, aber sie sind halt immer noch in meinem Kopf und ich denke auch da noch dran. Also irgendwas, ja, muss da ja schon passiert sein. Und zwar habe ich irgendwann so abartige Schmerzen gehabt, dass ich wirklich, wirklich richtig arg geweint habe und zu meinem Mann so halb geschrien habe, es tut so weh, ich weiß, ich kann nicht mehr, es tut so weh. Und die Frau stand vor mir und hat gesagt, ja, Frau Götze, das sind Wehen, die heißen ja nicht umsonst Wehen, die müssen natürlich wehtun, oder? Oder denken Sie, das bedeutet was anderes? Wehen heißen Wehen, weil sie wehtun. Ich soll mir das hinter die Ohren schreiben. Und da dachte ich mir so, ey, in dem Moment, ich habe meinen Mann angeguckt und habe ihm telepathisch versucht zu vermitteln, schmeiß die Frau aus dem Fenster, sonst mach's ich. Also echt einfach nicht cool. So hat mir in dem Moment überhaupt nämlich nicht geholfen. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Das war jetzt wirklich nur die eine Sache und die eine Frau. Sonst war ich wirklich zufrieden mit der Behandlung. Aber sowas triggert einen. Ja, also man darf das nicht unbeachtet lassen. Solche kurzen Sätze oder wenige Worte können was auslösen, ja. Und deswegen ist da eigentlich wahnsinnig Vorsicht geboten. Dann nächster Punkt, versäumte Einverständniserklärungen. In viel zu vielen Fällen berichten nämlich Mütter davon, dass sie während der Geburt nicht über folgende Eingriffe aufgeklärt bzw. sie nicht nach ihrer Zustimmung gefragt wurden. Wie wir wieder bei dem Thema sind, Notfälle, in denen schnelles Handeln gefragt ist, klar, gibt's immer. Aber in allen anderen Fällen wollen wir natürlich gefragt werden, wenn irgendjemand was machen möchte, wie ich vorhin erzählt habe mit dem Dammschnitt. Weil es ist unser eigener Körper und wir wollen natürlich wissen und gefragt werden, was da für operative Eingriffe, auch wenn es nur ein Dammschnitt ist, vorgenommen wird. Oder dieser Handgriff, um das Baby am Bauch ein bisschen rauszudrücken. Dann gibt es noch schwere körperlich und psychisch anstrengende Geburten. Da sind wir jetzt auch eher in meinem Fall angekommen. Also auch wenn uns bei der Geburt ein wunderbares Team aus Ärzten und Hebammen zur Seite stand, der Mann war dabei, es hat alles gepasst, kann es trotzdem aber auch zu einem Geburtstrauma kommen, wenn es nicht einfach um eine besonders, ja, dramatische Geburt gehandelt hat oder die Geburt als Mutter dramatisch empfunden wurde. Das ist ja immer noch so eine Empfindungssache und mir ist das im Endeffekt scheißegal, welche Hebamme oder welcher Arzt jetzt gemeint hat, ach, die 40 Stunden von der waren doch gar nicht so schlimm. Solange ich das als Mutter als traumatisch empfinde, war es traumatisch. Nur mal dazu, lasst euch auf keinen Fall einreden von irgendjemand Außenstehenden, ja, aber das war doch gar nichts oder bei dir ging es doch viel schneller oder hier hat es doch am Schluss hast du doch eh dein Baby gekriegt, dann war doch alles gut. Nein, es hat damit nichts zu tun, so wie wir uns fühlen bei unserer eigenen, also bei der Geburt von unserem eigenen Kind. Das ist das, was zählt. Weil das kann bei uns nämlich ein Geburtstrauma auslösen. Genau. Es spielt auch dabei keine Rolle, ob andere anwesenden Personen, wie ich schon gesagt habe, das genauso sehen. Und dazu gehört nämlich auch der Partner. Oft lassen ja Paare Geburten Revue passieren zusammen. Das haben wir auch oft gemacht. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel anderen davon erzählt haben, zusammen. Also wenn man dann die ersten Leute wieder einlädt, die lernen das Baby kennen. Und dann kommt ja immer die Frage, wie war eure Geburt? Erzählt doch mal. Und Sascha, wie war das denn für dich mit der Alex da im Kreissaal? Und auch ich habe das erlebt, nicht bei mir, sondern wenn wir andere nach der Geburt gefragt haben, dass der Mann das komplett anders empfunden hat als die Frau. Ist natürlich auch in einer Hinsicht logisch. Es sind zwei Paar Stiefel, ist klar, die eine gebärt, der andere ist dabei und muss Hilfestellung leisten. Aber wenn ich jetzt von diesem, ja, diesen psychischen Aussagen, ich würde jetzt nicht direkt auf Gewalt, also das mit Gewalt benennen, aber einfach die der Frau das psychisch schwerer gemacht haben, von ihrer Gefühlslage her, dass der Mann gar nicht verstanden hat. Und zwar war das sehr interessant. Olivias Mama, also von meiner Freundin, die Mama, die hat uns, bevor wir unsere Kinder bekommen haben, darauf hingewiesen, dass es Gewalt im Kreißsaal gibt. Und wir wussten beide nichts davon. Und dann hat sie gesagt, schaut mal auf YouTube, da gibt es Videos, das kam auch schon im Fernsehen, weil die ja selber in der medizinischen Richtung gearbeitet hat. Und dass man sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen sollte oder halt einfach mal da reingucken können, wenn wir es vertragen. Viele wollen das ja nicht, negative Sachen lesen, hören, sehen vor der Geburt. Aber wir haben das getan und wir haben uns die Videos angeschaut. Und da kann ich mal ein bisschen erzählen. Da war eine Frau, die hatte einen Kaiserschnitt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es ein Notkaiserschnitt war. Es war auf jeden Fall kein geplanter. Ob es schon ein Notfall war oder ob sie gesagt haben, ja, da geht eh nicht mehr viel oder es wird schwierig. Wir machen jetzt einfach erstmal einen Kaiserschnitt, bevor es dann doch ein Notkaiserschnitt wird. Das gibt es ja auch, dass man einfach vorsorglich einen macht während der Geburt. Und die hat berichtet, die hat dann eine Spinalanästhesie bekommen, was ja üblich ist bei einem Kaiserschnitt, und hat aber keine ausreichende Betäubung gehabt. Also sie hat noch zu viel gefühlt. Es ging aber dann relativ schnell. Ihr Mann stand daneben und sie hat Schmerzen empfunden. Also sie hat wirklich die OP gefühlt und konnte aber, war so im Schock dadurch, dass sie Schmerzen dadurch gefühlt hat, dass sie nicht mehr sprechen konnte. Also sie hat einfach nur geweint, ihr sind die Tränen runtergelaufen und sie hat ihrem Mann irgendwie versucht, was mitzuteilen oder dass irgendwas nicht stimmt und es wurde aber nicht gehört oder er hat nichts gemacht, weil er selber ja nicht, also ich weiß jetzt nicht, wem man da irgendwie eine Schuld geben kann, wahrscheinlich niemand. Aber das hat bei der, diese Situation, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war, so ein schlimmes Geburtstrauma ausgelöst, dass sie ihre Geburt gefühlt hat, diesen Kaiserschnitt, sie hat sich da gefühlt, wie als würde sie ausgeweidet werden oder ja, bei lebendigem Leib aufgeschnitten, also wirklich so richtige Horrorvorstellungen, die ich eigentlich hier gar nicht erzählen wollte, weil ich es echt brutal finde, aber wie gesagt, wir reden ja hier real und dann gehört es halt einfach dazu. Ich glaube, ihre Tochter ist schon 4 oder 5 und sie konnte bis heute ihren Geburtstag nicht feiern, weil dieses Trauma sie einfach so extrem an diese hilflose Situation erinnert hat, dass es für sie heute nicht möglich war, also bis heute nicht möglich war, diesen Geburtstag zu feiern, obwohl es ja der Geburtstag vom Kind ist, aber für sie ist es der Tag, an dem ihr Gewalt angetan wurde. Und das, da muss ich kurz schlucken, das fand ich schon richtig, richtig heftig. Was positiv an der Sache war, also an ihrer persönlichen Geschichte, und zwar hatte sie nochmal ein Kind. Also sie ist tatsächlich trotz dessen nochmal schwanger geworden und hat, glaube ich, eine vaginale Geburt dann gehabt und da lief alles gut. Trotzdem hat die zweite Geburt sie nicht geheilt. Das hat mal mir jemand gesagt, zwecks Healing nach einem Geburtstrauma. Wenn du dein zweites Kind bekommst, dann wird es besser. Also dann kannst du besser damit umgehen, dann fällt es dir leichter, auch darüber zu reden. Dann kannst du heilen. Aber irgendwie hat es bei ihr nicht funktioniert. Also ich hoffe natürlich, dass es bei anderen funktioniert oder auch bei mir selber. Weil mir hört, habe ich auch ein bisschen mit was zu strugglen noch. Aber es war eine echt grausame Geschichte. Also wer sich wirklich sowas antun möchte, der kann da mal in YouTube gucken. Da sind die Videos online und die heißen tatsächlich Gewalt im Kreißsaal. Also ist nicht schön, aber es ist halt leider auch unter anderem Realität. Ich will jetzt um Gottes Willen niemandem eine Angst machen, dass es bei jedem so ablaufen wird oder dass alles schwarz gemalt wird oder sonst irgendwas. Aber ich rede jetzt hier gerade einfach über negative Seiten von der Geburt und vor allem negative Folgen von der Geburt, und zwar psychische. Und deswegen erwähne ich solche Sachen. So, und jetzt fange ich mal an, nach meiner Geburt weiter zu erzählen. Also, ich hatte ja schon in der ersten Folge meinen Geburtsbericht erzählt und dass ja alles komplett anders war, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Ich war auch nicht auf einen Kaiserschnitt vorbereitet und vor allem nicht auf einen Notkaiserschnitt. Ja, dann war es so. Ich habe auch die Anfänge berichtet, wo ich dann aus dem OP rauskam, die Kaya kennenlernen durfte. Und ja, war alles schön. Ich hatte schon so einen Moment, würde ich sagen. Also ich habe diese Glücksgefühle empfunden. Da bin ich auch mega dankbar dafür. Und es war für mich schon überwältigend. Ich war aber noch ein bisschen dizzy von der Narkose. Klar, das gehört auch dazu, dass ich mich nicht mehr so genau an die Szene erinnern konnte. Aber ich weiß noch, ich bin da reingekommen, habe die Kleine auf dem Arm von meinem Mann gesehen. Und ich glaube, ich habe nur meine Hände ausgestreckt, weil ich sie sofort haben wollte. Also gib her. Und dann wurde sie direkt zu mir gebracht und angelegt und es hat auch alles gleich funktioniert. Und ja, dann wurden wir auf unser Zimmer geschoben. Ich hatte ja ein Privatzimmer und es wurde umfunktioniert dann zum Familienzimmer. Und genau, wir waren dann da und dann wurden auch noch ein paar Untersuchungen gemacht. Ich habe dann noch Antibiotika bekommen und noch einen Tropf und alles Mögliche, weil ich halt noch ein bisschen schwach war und Flüssigkeit, genau, und Schmerzmittel natürlich. Und dann, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir auf jeden Fall erstmal alle informiert. Ich glaube, mein Mann hat dann gleich ein, zwei Bilder gemacht, hat die Karte abfotografiert. Die haben da gleich einen Fußabdruck von ihr genommen und so in die Mitte. Und da standen die ganzen Daten dabei. Haben sie echt schön gemacht. Sie hatte ihr kleines rosanes Perlenkettchen um den Arm, wo Kaya drauf stand. Ja, das war schon alles sehr schön. Und dann war dann die erste Nacht da. Ich war ein bisschen irritiert und überfordert, weil ich habe zwar wirklich mich viel informiert und gelesen und alles, aber ich war in der Situation, habe ich mich irgendwie nicht mehr genau daran erinnert, wie viel die Babys denn an Nahrung aufnehmen können ganz am Anfang. Und da dachte ich mir, ich kann nicht richtig stillen. Irgendwas funktioniert nicht, weil sie hat so gut wie nichts getrunken. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, der Magen von so einem Neugeborenen, die war 2 Stunden alt, ist so groß wie eine Erbse. Also viel passt da nicht rein und es war ganz normal, dass die nur kurz einmal getrunken hat und fertig. Und es wurde dann natürlich kontinuierlich von Tag zu Tag natürlich mehr. Und die Betreuung von den Kinderkrankenschwestern war sehr gut. Also da kam auch, ich würde jetzt mal sagen, alle 2 Stunden kam jemand, auch wegen Schmerzmitteln und Infusionen und alles. Und auch einfach, um zu gucken, ob alles klappt. Viel mit Anlegen und was mit den Brüsten zu tun hat, mit den Brustwarzen und alles Mögliche und auch nachts. Also da kam auch wirklich immer jemand nachts und hat gefragt, ob alles okay ist. Und wenn du geschlafen hast, sind sie einfach wieder gegangen oder so getan hast, als würdest du schlafen, gerade halt am Dösen warst und die Augen zu hattest und wolltest deine Ruhe haben, dann sind sie einfach wieder gegangen. Und nachts war dann bei mir, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, wieder anzulegen, weil ich hatte das Gefühl, sie will nochmal trinken, so morgens um 4 oder so. Und Dann wurde mir aber auch geholfen, ich weiß jetzt nur nicht, ob das die erste oder die zweite Nacht war, weil ich kriege nicht mehr alles so genau zusammen. Was ich damit sagen will, ist aber, mir wurde da immer sofort geholfen und dann haben wir es mit Stillhütchen versucht, weil meine Brust sehr prall war. Also ich war gesegnet von sehr, sehr viel Milch gleich am Anfang. Und ja, da war ich wirklich dankbar, dass sich da alle so gut gekümmert haben. Ja, und für mich hat es dann so ein bisschen angefangen am nächsten Morgen. Da habe ich so an mir runtergeschaut und habe meinen Bauch gesehen, total aufgebläht, aufgedunsen, Verbände überall, Katheter aus der Blase raus. Alles war noch komplett orange und rot vom Jod. Und ja, ich habe mich angeschaut und habe erstmal eigentlich nur geheult, weil es sah einfach nicht schön aus. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Wie soll man sich auch in so einer Situation wohlfühlen? Ich meine, ich habe an dem Punkt, glaube ich, realisiert, ich hatte einen Kaiserschnitt und ich wollte keinen und ich bin aufgeschnitten worden vor ein paar Stunden und das wollte ich nicht. Und ich habe zwar jetzt mein Baby, aber es lief nicht so wie geplant und ich konnte dann auch mich nicht angucken. Ich habe viel geweint dann an dem Tag und wenn die dann auch die Wunde angeschaut haben und den großen Verband dann mal weggemacht haben und alles, ich habe mich immer weggedreht, ich wollte es nicht sehen. Ich fand dieses Gefühl schrecklich, überhaupt in die Nähe von dieser Kaiserschnittnarbe angefasst zu werden. Das hat bei mir Beklemmungen ausgelöst, wo, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, es war ganz schrecklich. Dann hat mich auch zum Weinen gebracht, dass jeder mein Baby gewickelt hat und tragen durfte, außer ich. Also da waren ganz tolle Kinderkrankenschwestern in der Ausbildung, also Schülerinnen. Die haben das auch ganz toll gemacht, haben es auch immer meinem Mann gezeigt. Ich bin mega dankbar, dass er das alles machen konnte. Und ich lag halt im Bett wie so eine Sardine und habe nur rüber geguckt. Und ja, mir sind halt dann immer die Tränen gekommen, weil ich das halt auch machen wollte und ich nie sehen konnte, weil die immer mit dem Rücken zu mir standen. Und ja, es war einfach für mich ein bisschen schwierig. Und dann, ich glaube, das war die erste Nacht so. Ja, jetzt wird es sehr privat, leider. Also man sagt ja, also an alle, die einen Kaiserschnitt hatten, wissen ja, dass so innerhalb von 24 bis 48 Stunden, also nach 1 bis 2 Tage soll die Frau aufstehen. Also nicht alleine natürlich, sondern mit Unterstützung von den Krankenschwestern versuchen, den Körper aufrecht zu machen und wenn es geht, auch kurz aufzustehen, einfach um mobil zu werden. Und zwar so schnell wie möglich, dass der Darm auch wieder mobil wird und angeregt wird. Weil viele haben nach einem Kaiserschnitt oder grundsätzlich einer Bauch-OP oder einer OP Probleme mit dem Darm. Dass man halt keine Verstopfung kriegt und das irgendwie auch nicht schlimmer wird, sondern dass alles schön wieder in Gang kommt und mobil wird. Und ich wusste auch, dass es auf mich zukommt. Aber wie gesagt, ich war ja erst, ich wurde um 18 Uhr operiert bis um 19 Uhr. Und das war halt schon die erste Nacht. Also es war auf jeden Fall noch nicht an der Zeit, mobil zu werden, weil ich ja frisch operiert war. Und dann aber bin ich nachts aufgewacht. Ich glaube, es war um 2 und musste ganz dringend auf die Toilette. So. Und es war sehr, sehr dringend. Ich habe gemerkt, mein Magen wird unruhig, ich muss sehr dringend auf die Toilette. Und dann habe ich natürlich, mein Mann hat nebendran geschlafen, ich habe den versucht zu wecken, habe den gar nicht wach gekriegt. Kleine habe ich neben mich gelegt. Und dann habe ich natürlich geklingelt, dass mir jemand, ich musste jetzt wirklich sehr dringend aufs Klo und ich kann ja nicht alleine aufstehen, ich konnte mich nicht mal alleine aufrichten. Und dann musste halt eine Krankenschwester kommen, die halt Dienst hatte, mitten in der Nacht. Und die hat mir dann geholfen, aufzustehen. Und es ist halt alles in einem Affentempo passiert, weil... Ja, ich wollte es rechtzeitig auf die Toilette schaffen und natürlich auch mit sehr vielen Schmerzen. Dann hat der Katheter noch irgendwo gehangen, dann hat es noch ordentlich gezogen. Wir mussten meine ganzen Infusionsbeutel mit den Stativen mitschleppen und alles. Und es waren wahnsinnige Schmerzen bei mir beim Aufstehen, weil es einfach so schnell gehen musste und es auch einfach nicht die Zeit war. Also es war viel zu früh. Und dann musste ich auch noch laufen zur Toilette dann in meinem Raum. Und ja, dann ist halt so eine Sache, wenn man dann halt mal eine Durchfallattacke hat vor einer fremden Person und man kann sich selber nicht mal richtig auf Toilette setzen oder geschweige denn sauber machen oder sonst irgendwas. Das war bei mir so ein Punkt, wo ich gedacht habe, neuer Tiefpunkt meines Lebens. Eigentlich überhaupt nicht, weil es war ja eine medizinische Situation. Ich wurde frisch operiert, ich konnte ja nichts dafür. Aber für meine Gefühle mäßig, das war für mich ganz schlimm, dass ich so hilflos war in dem Moment. So, jetzt kannst du nicht mal alleine aufs Klo gehen. Was ist denn mit dir passiert? Also, wieso hatte ich so eine scheiß OP, dass ich nicht mal alleine aufs Toilette konnte? Und mussten die meinen Blasenkatheter ziehen, weil ich ja schon auf Toilette war und habe auch durchgepinkelt, also neben Schlauch. Das hört sich jetzt alles mega strange und widerlich an, es tut mir leid. Aber so war es halt in Wirklichkeit. Und dann musste die schnell gehen, hat gesagt, sie muss kurz das Entlüftungsding holen, wo man, das wird ja aufgeblasen, der Katheter innerlich, damit der nicht rausrutscht. Und deswegen kann man den nicht einfach ziehen. Und da muss es erst irgendwie entlüftet werden, dass der Schlauch wieder kleiner wird in der Blase und man ihn dann entfernen kann. Und das musste die zuerst holen. Und dann musste halt mir trotzdem jemand auf Toilette helfen, weil ich konnte ja, klar kann man sich da festhalten, aber ich hatte keine Kraft. Ich lag 40 Stunden in dem Wehen, ich konnte gar nichts. Und dann musste halt mein Mann mir helfen und... Das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, krass, wenn du in einer Beziehung an so einem Punkt bist, wo du dir in dem Maße helfen musst, weil du so hilflos bist über deinen eigenen Körper, was keine schöne Situation einfach war, aber ich finde, das hat uns extrem zusammengeschweißt, und auch eine wahnsinnige Vertrauensbasis noch mehr geschaffen zwischen uns. Ich kann es gar nicht beschreiben. So in dem Moment darf man sich halt auch nicht schämen oder Blöße haben oder sonst irgendwas. Ich war einfach auf ihn in diesem Moment angewiesen und dann hat alles andere nicht mehr gezählt. Ich bin seine Frau, wir sind eine Familie und jetzt ist er für mich da. Aber trotzdem, muss mal kurz stoppen. So, ja, aber trotzdem war das für mich einfach eine schlimme Situation und war dann aber auch alles gut. Also es hat dann funktioniert, wir haben den Katheter entfernt und so weiter und so fort. Es wurde auch kein neuer mehr eingesetzt. Es war dann alles okay. Wir sind dann, wo ich fertig war, wieder hat sie mich wieder zurück ins Bett gebracht, die Frau, die Krankenschwester. Und dann war auch alles gut, aber es war halt einfach, ja, wie gesagt, kein schönes Erlebnis. Stillen hat dann Gott sei Dank besser funktioniert die Tage. Man hat ja auch beim Stillen wird echt viel an Hormonen nochmal ausgeschüttet, wo auch das Zusammenziehen der Gebärmutter, also die Rückbildung der Gebärmutter, begünstigt. Und wenn man einen Kaiserschnitt hatte, dann fühlt man das sehr intensiv, würde ich jetzt mal sagen. Also diese Kontraktionen von der Gebärmutter, während dem Stillen vor allem, wird auch, also man kennt es als Nachwehen, war bei mir dann ziemlich heftig, weil das halt direkt an der Wunde, das hat pulsiert, das war sehr stark und dann denkt man halt, ja, man stillt, es ist was Schönes, alles toll und jedes Mal aber hatte man ein bisschen Angst vorm Stillen, weil dann immer diese Kontraktion am Anfang direkt an Kaiserschnitt halt man gefühlt hat, diese Kontraktion und das war auch dann ein bisschen schwierig. Genau, musste ich halt durch. Es wurde dann aber Gott sei Dank von Tag zu Tag besser. Ja, wie ging es denn dann weiter? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe mich nachts oft allein gefühlt, obwohl mein Mann daneben lag, habe ich aufgeschrieben. Ja, ich konnte ja natürlich nachts nicht gut schlafen, obwohl die Kaya natürlich, ihr kennt sie ja, neugeboren, das schläft ja 20 Stunden am Tag, aber irgendwie habe ich dann nachts immer ja natürlich mehr gestillt, wo sie dann ein, zwei Tage dann vergangen sind. Und ich lag halt oft nachts in meinem Krankenbett einfach wach und habe, wie ja schon oben in den, deswegen habe ich diese Symptome von den verschiedenen Erkrankungen so ein bisschen beschrieben davor. Ich hatte diese Flashbacks extrem. Also ich habe immer wieder angefangen zu weinen und habe mich an die Geburt zurückerinnert und ich hatte die ganze Zeit so ein, ich hatte die ganze Zeit so ein negatives Gefühl und habe immer wieder geheult, warum ich jetzt einen Kaiserschnitt hatte, obwohl total dämlich, weil es war doch schon längst vorbei, der Drops ist glutscht, das ist jetzt alles durch, ich habe jetzt die Kaya, ich sollte mich freuen und ich hatte genau diese Gefühle, dass das irgendwie alles andere so ein bisschen übermannt hat. Ja, das war so wie so ein Schleier darüber und es war gar nicht schön, weil ich habe es erkannt, dass es blöd ist und konnte aber auch nicht so viel dagegen tun. Ja, und dann haben wir natürlich dann am nächsten Tag musste ich dann natürlich normal dann auf Toilette zum Pinkeln und alles. Ich hatte ja keinen Katheter mehr, das heißt, ich musste oft dann das Aufstehen üben. Es war sehr, sehr schmerzhaft jedes Mal und habe viel Hilfe gebraucht. Ich habe auch sehr viel Schmerzmittel gebraucht. Also das, was sie mir geben konnten, das habe ich auch alles voll ausgeschöpft. Auch traut euch auch auf jeden Fall zu fragen. Ihr müsst nicht, hat auch eine ganz tolle Krankenschwester zu mir gesagt, ihr müsst hier nicht die Starke spielen oder kriegt irgendeinen Preis dafür, wenn ihr es mit so wenig Schmerzmitteln wie möglich aushaltet. Die Schmerzmittel sind alle so dosiert, dass ein stillendes Baby keine Schäden davon trägt. Also wirklich nicht. Ibuprofen hat eine Plasmabindung von, ich glaube, 98% oder 99%. Das bedeutet, es kommt so gut wie gar nicht in der Muttermilch an und ist das Schmerzmittel der Wahl für Stillende. Und alles gut. Also da wird extrem drauf geachtet, wie viel die euch geben, was die euch geben. Auch ein paar Mal gewechselt zwischen Paracetamol, Ibuprofen. Und ja, da muss man auf jeden Fall nicht den Held spielen. Da könnt ihr sagen, mir geht scheiße, ich habe Kackschmerzen und ich will jetzt ein Schmerzmittel. Alles gut. Genau. Dann ging es mir dann irgendwann immer ein bisschen besser von den Schmerzen her, auch von der Bewegung. Ich habe mich dann schon irgendwie auf zu Hause gefreut, dass ich meinen Hund wiedersehe, einen Rocky, dass ich wieder in meinem eigenen Bett liegen kann. Das Essen war ja auch jetzt nicht so besonders, im Krankenhaus kennt man ja. Und es war ja auch alles okay dann mittlerweile, habe ich so gedacht. Also klar, ich hatte diese Flashbacks und diese traurige Phase immer wieder, habe immer wieder geheult. Aber ich hatte dann auch Momente, wo schön waren. Also wo ich die Kleine hatte, die hat witzige Grimassen gezogen. Wir haben Fotos gemacht. Sascha hat dann was zum Essen geholt, weil das Essen da drin einfach nicht so gut war. Wir haben abends einen Film angeguckt im Bett. Also alles noch im Krankenhaus und es war okay. Dann habe ich aber gemerkt, nee, nicht so ganz. Wenn ich dann Anrufe bekommen habe ins Krankenhaus, zum Beispiel von meiner Mutter oder von Saschas Mutter oder von Freunden oder so, ich wollte nicht reden. Ich wollte mit niemand sprechen. Die haben angerufen, gesagt, und wie geht's, erzähl mal, und war ja nicht so blöd, ach du Arme, es war ja eine blöde Geburt, und ach, wie geht's dir? Und es hat mich, die Leute, die wollen ja nichts Böses, die wollen nur das Beste für dich, aber das hat mich so runtergezogen in dem Moment, dass ich tatsächlich auch bei meiner eigenen Mutter immer behauptet habe, oh, jetzt kommt gerade eine Krankenschwester rein, ich muss auflegen, obwohl niemand kam, weil ich einfach dieses Gespräch beenden wollte. Ich wollte nicht sprechen, ich wollte nicht darüber sprechen, ich wollte mich nicht zurückerinnern. Ja, und dann habe ich auch die Kinder, ich sage immer Hebammen, ich habe die auch da drin Hebammen genannt, wir sind Kinderkrankenschwestern, da habe ich es immer verwechselt. Auf jeden Fall habe ich dann auch immer gefragt, mir geht's so beschissen, ich traue mich nicht richtig zu laufen und klar, Step by Step und alles, aber ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, dann fällt mir alles unten raus durch die Wunde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in 2 Tagen schon oder in 1 Tag schon nach Hause gehe. Wie soll ich das dann zu Hause schaffen? Ich kann ja nicht mal laufen oder irgendwas oder tragen oder aufstehen. Wie soll ich das hinkriegen? Also ich hatte wirklich richtig Angst vor den körperlichen Schwierigkeiten und vor den Schmerzen. Und da haben die mir auch gesagt, warten Sie ab, das kommt, das kommt. Und es gibt auch die Frauen, die 1 Tag nach dem Kaiserschnitt sitzen, die auf einmal im Schneidersitz im Bett und machen hier alles Mögliche. Und ich denke mir, ja, schön für die, aber ich konnte das nicht und ich bin nicht so schnell in der Regeneration gewesen, also ich hatte Angst davor, entlassen zu werden. Wo dann der Tag aber da war, ging es relativ besser, also es wird wirklich schnell besser, das hat mir auch ziemlich viel Mut gemacht, wo mir, ich glaube, ganz kurz hatte ich mal mit Olivia telefoniert und die hat, ihre Mama hat gefragt, wie es mir geht und hat Olivia halt gesagt, ja scheiße, und dann hat ihre Mama gesagt, weil sie ja auch einen Kaiserschnitt hatte, bei Olivias Zwillingsbrüdern, das wird von Stunde zu Stunde besser oder von Tag zu Tag, aber es sind wahnsinnige Fortschritte in einer ganz kurzen Zeit und ich soll darauf vertrauen und sie hatte vollkommen recht, es ging echt schnell bergauf, Gott sei Dank. Und klar, das dann nach Hause gehen, das Laufen üben, dass man so richtig mobil wird und sich mehr bewegen kann, weil man hat ja immer Angst vor den Schmerzen, deswegen traut man sich immer nie so viele Bewegungen zu machen. Und ja, im Auto war es dann auch mal ein bisschen schmerzhaft, wenn man jetzt zum Beispiel über irgendwelche Baustellen hubbelt, drüber gefahren ist oder so. Aber dann alles okay, alles fein. Wir waren dann zu Hause. Ich war froh, meinen Hund zu sehen. Es hat wunderschönes Wetter. Ich habe mich ins Bett mit ihr gelegt, war alles toll. Sascha hat Essen gemacht. Es war dann gut. Und dann dachte ich eigentlich, okay, jetzt geht's bergauf und jetzt ist alles gut. Ja, und dann wurden leider so die Tage immer monotoner. Also es war jeden Tag das Gleiche. Irgendwie und es hat sich nichts verändert und weiß nicht, irgendwie war es komisch. Irgendwie war irgendwas komisch. Mir hat irgendwas gefehlt. Irgendwie dachte ich mir, es muss doch was Aufregendes passieren. Es war so einsam und so, ja, monoton halt einfach. Ich konnte sie dann aber irgendwann wickeln und so und sie war auch echt sehr pflegeleicht am Anfang, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gab es wieder so eine Situation, wo ich hatte immer so kurze Situationen, wie ihr ja merkt, wo ich gemerkt habe, es ist nichts okay. Und da gab es eine Situation, ich glaube so 2 Tage nach dem Krankenhaus oder so, kam Olivia zum ersten Mal zu Besuch. Und die kam und hat die Kleine im Arm gehalten, hat sie kennengelernt und alles Mögliche. Die stand immer am Tisch in so eine Babywiege, habe ich so eine ganz große Edle gekauft und die hat ja eh die meiste Zeit gepennt. Und dann habe ich sie auch immer wieder gestillt und Olivia hat noch gesagt, wie krass, das bei dir funktioniert, überhaupt keine Stillprobleme, zack, andocken und du machst das so easy, wie als hättest du nie was anderes gemacht. Und dann hatte ich sie gerade auf dem Arm und habe gestillt und dann guckt mich Olivia an, sagt kurz nichts und sagt dann auf einmal, du siehst richtig, richtig glücklich aus. Und in dem Moment, sie hat es nicht gemerkt, ich glaube, sie weiß es bis heute nicht, habe ich innerlich Rotz und Wasser geheult, weil es nicht gestimmt hat. Also ich habe das gehört, diesen Satz, du siehst so wahnsinnig glücklich aus und mir sind dann, glaube ich, auch ein bisschen die Tränen gekommen. Ich habe es so versucht zu verstecken und habe nur gesagt, ja, bin ich auch. Und ich habe fast keinen Ton rausbekommen, weil mir es so schwer gefallen ist, so zu lügen. Also wirklich so das Gegenteil, weil, und sie hat mich mit dieser Aussage einfach aufgeweckt oder total daran erinnert, dass ich nicht glücklich war und dass nichts in Ordnung war und dass ich auch bestimmt nicht glücklich aussehe, aber klar, sie, Gottes Willen, für sie hat es den Anschein gemacht und es sah auch bestimmt so aus, aber für mich nicht. Und das war bei mir wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, nein, es ist nichts okay. Ich kann auch gar nicht beschreiben, weswegen ich jetzt genau unglücklich war. Ich kann das nicht so richtig definieren. Und dann kamen halt diese typischen Wehwehchen dazu. Ich hatte mega wunde Brustwarzen. Ich konnte nur mit Stillhütchen stillen. Meine Kaiserschnittnarbe tat weh. Ich habe dann in der Woche drauf dann richtig schlimme Darmprobleme gekriegt. Mir wurde dann von einer Hebamme gesagt, also ich hatte ein mobiles Wochenbett, weil ich keine Hebamme mehr bekommen habe, die zu mir nach Hause kommt. In Stuttgart ist es ein bisschen, oder in ganz Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Und bei uns nochmal extrem. Und ich hatte ein mobiles Wochenbett von meiner Frauenärztin, weil da auch eine Station drin ist. Und da musste ich halt dann immer hin mit der Kleinen zu einer Hebamme, anstatt dass sie zu mir kommt. Aber alles gut. Da hat das Abtaschen dann auch immer sehr weh getan. Vom Gebärmutterstand, das wird ja dann immer kontrolliert. Und da ging es halt schon so weiter. Die gucken sich dann die Wunde an und ich wieder weggedreht. Ich wollte nicht ab meinen Brüsten runterschauen. Ich konnte es mir nicht angucken. Weder alleine zu Hause, noch wenn jemand anders dran war, ich konnte es nicht sehen. Ich musste immer wegschauen. Und auch wenn wieder angefasst worden ist, ich habe die Zähne zusammengebissen, ich habe meinen Kopf festgehalten. Das war für mich so, fass mich bitte da nicht an. Ich will das nicht fühlen, dass es sich komisch anfühlt. Und ich will auch nicht fühlen, dass ich einen Kaiserschnitt hatte. Also wie ihr schon hört, das war total, ja, ein bisschen echt heftig. Und dann hat die mir auch so immer geholfen im Stillen und mit wunden Brustwarzen und alles Mögliche. Und ich war immer gottfroh, wenn mit Kaya alles in Ordnung war. Ich war von Anfang an wahrscheinlich auch durch die Ängste und alles oder durch meine Erfahrungen von der Geburt und diese Gefühlsphase danach, war ich immer sehr ängstlich. Und da war für mich natürlich immer das Wichtigste, dass es ihr gut geht. War das Gewicht? Ich habe dann immer die Perzentile akribisch verfolgt, ob sich da alles gut entwickelt. Habe dann immer gegoogelt, wie viel müssen Kinder mit dem und dem Geburtsgewicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen später danach wiegen. Also ich war da nicht normal. Ich war drüber und zwar viel zu drüber. Ich habe das auch gewusst, dass ich drüber bin, aber ich konnte es nicht ändern. Ich habe das trotzdem so, mein Mann hat mich da immer ein bisschen runtergeholt und hat gemeint, jetzt chill doch mal, der geht's gut, guck sie doch an und super genährt, stillen klappt, du hast genug Milch und alles. Und es war so ein richtig schleichender Prozess, ist immer schlimmer geworden, dass mich immer mehr in Angst versetzt hat, dass mit ihr was nicht stimmen könnte oder so. Dabei habe ich das einfach irgendwie von mir auf sie übertragen. Und dann habe ich angefangen, wie viel nasse Windeln muss ein Baby in dem und dem Alter haben? Dann habe ich die Windeln gezählt. Und da habe ich gegoogelt. Und Google ist ja eh dein größter Feind. Da habe ich angefangen, die Windeln zu wiegen. Vorher, nachher und so ein Käse. Also ich war wirklich total drüber. Das war nicht normal. Und ja, dann hatte ich auch noch, das habe ich auch in einer Podcast-Folge, ich glaube, es war in der zweiten erzählt, mit der Überforderung an dem Tag, wo mein Mann dann schnell auf Geschäftsreise musste. Also der musste schon ein paar Tage nach der Geburt auf Geschäftsreise. Und dann die Sofa-Aktion war mit dem Baby. Wer die Podcast-Folge gehört hat, weiß, wovon ich rede. Und da hatte ich auch einen kleinen Nervenzusammenbruch. Sonst, wenn mein Mann da war, war alles okay. Also wenn der da war, war alles super. Ich habe dann wirklich immer die Stunden gezählt, wann er heimkommt. Immer, wenn ich wusste, oh Gott, heute ist er in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land oder was weiß ich wo. Jetzt muss ich wieder so und so lang warten, noch so und so viele Stunden, noch 12 Stunden, noch 10 Stunden. In 5 Stunden kommt er heim, jetzt mache ich noch das. Also es war wirklich, sehr schwierig. Ich war sehr, sehr einsam, aber gewollt. Also ich habe mich extrem zurückgezogen. Ich wollte niemanden sehen. Ich habe auch jeden Besuch komplett abgelehnt, wurde zu 90% angenommen, würde ich jetzt mal sagen, also verstanden. Und aber allein das Schreiben, Leute, wir brauchen noch mehr Zeit und alles, es war mir schon zu viel. Also ihr seht so ein bisschen, was ich gerade erzähle, die Parallelen zu den Symptomen, was ich davor beschrieben hatte von den einzelnen Krankheiten. Und bei mir überlappt sich das so ein bisschen. Also ich habe Symptome von könnte man sagen, Babyblues, vielleicht eine leichte Wochenbettdepression, aber durch die Flashbacks und diese Erinnerungen an die Geburt natürlich auch irgendwas mit einem Geburtstrauma. War mir aber gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mich auch mit dem Thema davor auch nicht wirklich auseinandergesetzt mit diesen psychischen Erkrankungen nach einer Geburt. Und deswegen dachte ich einfach nur, ich bin halt ein bisschen drüber, aber das ist wahrscheinlich bei jeder Mutter so. Hast du mir irgendwie so eingeredet. Und wenn ich dann mal eine Freundin gefragt habe, so, war das bei dir auch so? Und die, hä, was, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ist doch scheißegal. Also jetzt zum Beispiel, wie viel Windeln oder so. Und da dachte ich mir, ja, okay, die ist ja viel zu locker. Also ich habe dann eher so bei den anderen gedacht, oh, die sind ja zu entspannt und ich sei ja noch normal. Klar, ein bisschen drüber war ich schon immer mit Vorsicht und alles, aber habe das jetzt nie als bei mir als problematisch halt angesehen. Und das war wahrscheinlich der Fehler. Ja, es gibt einen Tagebucheintrag, den möchte ich hier kurz vorlesen, wo ich gefunden habe. Tatsächlich, wo ich für die Folge recherchiert habe, habe ich in meinem Handy, wo ich ein bisschen aufgeräumt habe mit den Notizen, wo ich mir nämlich die Notizen für die Folge gemacht habe, habe ich tatsächlich einen alten Tagebucheintrag gefunden. Ich glaube, da war Kaya 4 oder 6 Wochen alt. Und den habe ich gelesen und habe instant anfangen müssen zu heulen, weil es mich so extrem wieder in diese Situation zurückversetzt hat, wie heftig es mir da ging und wie ich es gar nicht richtig erkannt habe. Also klar, ich habe es irgendwie erkannt, weil ich habe es niedergeschrieben, aber es hat mich so zurückerinnert, was für eine heftige Zeit es war. Und ja, ich wurde da wieder ein bisschen abgeholt und es war krass. Ich versuche es jetzt mal vorzulesen. So, das war Donnerstag, der 28.10.2021 um 18.45 Uhr. Also Kaya ist am 15.09. geboren, also so ungefähr 6 Wochen alt. Dann lese ich einfach mal vor. Die Nacht war ein wenig besser als die vorherige. Ich habe mich nun zum zweiten Mal getraut, ihr den Rücken beim Schlafen zuzudrehen. Jedes Mal, wenn ich aufwache, bin ich erleichtert, wenn sie Geräusche macht, auch wenn das bedeutet, dass sie wieder wach ist. Gleichzeitig hoffe ich, dass es so spät wie möglich ist und ich wenigstens schon ein bisschen Schlaf bekommen habe. Es war 4 Uhr, also leider nicht wirklich spät. Danach war Schlafen auch eher semi. Hab mir wegen den schlimmen Halsschmerzen einen Tee gemacht und bis 5 Uhr gestillt. Danach vielleicht noch eine halbe Stunde geschlafen, dann war sie schon wieder unruhig. Heute Morgen konnte ich noch 1,5 Stunden schlafen, als Sascha sie genommen hat. Ihre Nase wird immer schlimmer, sie hatte dann Schnupfen. Ich könnte heulen. Es hilft einfach gar nichts. Heute Mittag waren wir kurz mit Freunden mit dem Hund Gassi. Kaum zu Hause hat sie nur geweint. Wieder stillen. Nichts anderes. Stillen und rumtragen. Üble Rückenschmerzen von der Trage. Geht maximal eine halbe Stunde. Was ist das für ein Scheiß? Sascha ist schon seit 4 weg, den Ofen im alten Garten holen und mein Tag war genauso wie jeder andere. Komplett inhaltslos. Nur liegen und stillen. Und Nase absaugen und sich Sorgen machen. Wir haben jetzt 6:30 und mir graut es schon vor der nächsten Nacht und den nächsten Tagen, die genauso oder schlimmer sein werden und in denen nichts anderes passiert als das, was jetzt ist. Stillen und liegen. Ich sehe gerade absolut nichts Positives und könnte nur heulen. Heulen über dieses aktuelle Leben. Heulen, weil ich Angst habe, dass ihr was passiert. Auch wenn ich es mir vornehme, positiv zu sein, sehe ich absolut keine Verbesserung oder Lichtblick. Wieso wird ihr Schnupfen einfach nicht besser? Es macht einen wahnsinnig. Ich will aus dieser stillstehenden Situation raus, aus dieser permanenten Angst und diesem tristen Alltag ohne Hoffnung auf baldige Besserung. Jetzt wechsle ich die Windel, das einzige Highlight wieder. Und mit zusätzlicher Angst, dass auch hier wieder irgendwas mit ihr nicht stimmen könnte. Angst und Gefangenschaft. Sollen wir am Samstag was machen? Ja, was denn? Raus zum Brunch? Ist nur mit Stress verbunden. Sie weint, ihr könnte kalt sein, überall Viren. Angst, Angst, Angst. Mein ständiger Begleiter. Ich gehe immer mehr verloren in der Angst. Stück für Stück werde ich weniger und lebe nur noch für sie und für die Angst mit dem Wissen, dass es keinen Zurück- oder Ausweg gibt. Das ist jetzt mein Leben. Okay, das war der Tagebucheintrag. Ich muss mich jetzt entschuldigen, dass ich so ein bisschen sentimental werde. Für mich ist immer noch nicht einfach, darüber zu lesen. Es geht mir gut, ist alles okay, aber ja, die Zeit war halt einfach sehr schwierig für mich und mich wieder so ein bisschen da reinzufühlen jetzt bei der Podcast-Folge alleine. ist einfach gerade nicht so einfach und ja, da kommt halt viel hoch und deswegen bin ich so ein bisschen gefühlsmäßig gerade. Ich hoffe, das stört nicht beim Anhören. Ja, aber das ist halt real life, würde ich jetzt mal sagen. Also ihr merkt, ich hatte wirklich panische Angst. Ich hatte eine übertriebene Angst und das, wie gesagt, sind klassische Symptome. Und das ist auch immer schlimmer geworden. Ich habe dann in einer Facebook-Gruppe habe ich über SIDS gelesen, also plötzlicher Kindstod, und dann war bei mir komplett Game Over. Ich hatte nur noch ein Damoklesschwert, das über mir hing, und ich habe nur noch an den plötzlichen Kindstod gedacht und Angst, dass mein Kind morgens nicht wach ist und ja, nicht mehr da ist. Also es war wirklich höllische Angst davor. Und es war an dem Punkt, mein Mann hat schon öfters erwähnt, dass ich zum Arzt gehen soll. Ich habe es immer vor mir hergeschoben. Ich wollte es nicht. Ich wollte nicht darüber reden. Ich wollte über dieses Geburtstrauma nicht reden, was mich immer noch so extrem beschäftigt hat. Ich konnte meine Narbe immer noch nicht sehen oder anfassen. Es kam einfach alles zusammen und es war schrecklich. Ich habe niemanden gesehen. Ich wollte mich mit niemandem treffen. Keine Freundinnen, meine Mutter nicht sehen, Saschas Mutter nicht sehen, Freunde, alles. Wirklich, es war mir alles zu viel. Und am schlimmsten war es, wenn ich allein war, also wenn Sascha nicht da war. Wenn er da war, war es besser. Zwar nicht gut, aber es war besser. Und beim Schlafen war es dann halt immer so, ich habe geschlafen wie ein Krüppel, wie ein richtiger Krüppel, weil ich mich nicht bewegen konnte, weil ich versucht habe, immer sie so anzufassen, dass ich höre oder spüre, dass sie atmet. Ich habe natürlich die ganzen Vorkehrungsmaßnahmen für plötzlichen Kindstod getroffen, wie eigenes Bett, luftdurchlässige Matratze. Ich hatte immer die perfekte Temperatur im Raum, alles Mögliche. Also sie hatte dann auch immer so einen extremen Schnupfen am Anfang. Also der ging wirklich 4 Wochen oder so. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das habe ich auch in dem Tagebucheintrag beschrieben. Und es war einfach komplett drüber. Und ich habe das dann auch gemerkt, bis hierhin und nicht weiter, irgendwas stimmt mit mir nicht. So eine übertriebene Angst ist nicht normal. Dass man Angst über sein Kind, um sein Kind hat, wenn man so die Welt draußen anschaut, ist ja mehr als berechtigt. Aber das, was ich hatte, war nicht normal. Und was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ja, oh Gott, das ging ja noch weiter. Dann habe ich so Angst gehabt, dass ich schlaf und irgendwas mit ihr sein könnte im Schlaf, dass sie nicht mehr aufwacht oder ich nicht mitkriege, dass sie nicht mehr atmet oder irgendwas, dass ich dann angefangen habe vorzuschlafen. Also ich habe dann mich 17 Uhr oder so habe ich mich hingelegt, habe geschlafen, bis mein Mann dann müde war und ins Bett musste, so um 10, 11. Und ab da bin ich dann, solange es geht, wach geblieben, damit ich sie kontrollieren konnte, damit sie weiteratmet. Es ist, wenn ich das jetzt so sage, es ist so übertrieben und es ist so, wie als wäre ich gestört, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber es war in dem Moment, ich konnte es nicht anders. Und dann wurde es so schlimm, die Angst vorm Schlafen gehen, dass ich mich übergeben musste vorm zu Bett gehen. Also immer so zwischen den Abendzeiten, wo ich dann gemerkt habe, jetzt muss ich sie schlafen legen, musste ich dann immer spucken, weil mir so schlecht davon geworden ist durch den Gedanken, dass ihr was zustößen könnte, dass es hochkam. Es kam dann alles hoch. Schlussendlich hat kein Weg dran vorbeigeführt. Ich bin dann zu meiner Psychologin gegangen. Ich hatte tatsächlich schon eine, glücklicherweise, weil es ist ja auch nicht so einfach, gleich jemanden zu finden in dem Spektrum, weil ich, und das hängt nämlich auch mit diesen ganzen Zeug zusammen, was mir da widerfahren ist. Und zwar, ich bin vor einigen Jahren an Panikattacken erkrankt. Also habe eine diagnostizierte Angststörung, Panikattacken, und die wurden aber auch behandelt. Deswegen war ich ja auch in psychologischer Betreuung und habe die seit vielen Jahren auch im Griff, hatte auch nie wieder eine. Also war alles gut. Ich habe die erfolgreich behandelt, war aber trotzdem, natürlich muss man immer mal wieder hingehen und abchecken, ob alles okay ist. Finde ich auch gut. Und natürlich war ich dann so ein klassischer Risikofaktor. Also ich war eine, die vorbelastet war. Und natürlich ist das Risiko dann bei so jemand höher, dass er an sowas erkrankt nach einer Geburt, als bei jemand, der jetzt mit sowas noch nicht gestruggelt hat. Das habe ich auch nie groß jemandem erzählt, dass ich das mal hatte oder ja, das bei mir diagnostiziert worden ist. Da war ich noch mitten im Studium. Es ist aber auch ein ernstes Thema. Vielleicht mache ich da auch mal eine Folge drüber, wenn ich es schaffe. Mit mir selber zu vereinbaren, Panikattacken. Auf jeden Fall hatte ich dann das erste Gespräch mit meiner Psychologin, habe ihr das alles erzählt und erklärt. Ich weiß gar nicht, ob beim ersten Termin mein Mann sogar dabei war. Ich glaube beim ersten nicht, aber beim zweiten. Es war ja wichtig, auch ihn zu hören, wie ich auch schon in den anderen Sachen erwähnt habe, dass der Partner da mit einbezogen wird. Aus ihrer Sicht war es jetzt nicht, weil Sascha Symptome gezeigt hätte oder so, hat er nicht. Er war auch nicht davon betroffen. Sondern einfach, wie die Verhältnisse sind mit Unterstützung, wie ich mich ihm anvertrauen kann, wie er mir helfen kann, dass sie auch mit ihm spricht. Das war sehr gut. Und dann hat die auch versucht, mich zu diagnostizieren. Und tatsächlich kann man es nicht eindeutig sagen. Also sie geht von einem Geburtstrauma aus, einfach aus dessen Grund, dass ich einen Kaiserschnitt hatte, eine ziemlich schwere Geburt, diesen Notkaiserschnitt mit Vollnarkose, ich die Geburt nicht miterleben konnte schlussendlich, ich nicht die Erste war, die das Kind gesehen hat und es halt komplett anders kam, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe Gott sei Dank keine physische Gewalt erfahren, aber es war halt, für mich, und zwar der Punkt, wo ich erklärt habe, unter den, wie sowas entsteht, ein Geburtstrauma, und zwar für die Mutter eine sehr traumatische Erfahrung, obwohl alles andere gut gemacht worden ist, weil ich so empfunden habe. Und daher ruht es. Und gleichzeitig hatte ich auch ein paar Symptome, die einer Wochenbettdepression geglichen haben. Für sie aber nicht wirklich eindeutig, weil sie gemeint hat, ich bin überhaupt nicht in dem Raster drin, mit, dass ich mein Kind nicht genügend lieben könnte oder diese Gefühle nicht habe. Weil das hatte ich. Also ich hatte ein wahnsinniges Muttergefühl und fast schon zu viel und daher auch die Angst. Also bei mir war das komplett in das Gegenteil, dass ich durch das Geburtstrauma und durch meine Angststörung, die ich vor vielen Jahren diagnostiziert bekommen habe, so eine übermäßige Panik erschaffen habe, dass meinem Kind was zustößen könnte. Genau, und das hat sich halt immer mehr manifestiert, also ist immer schlimmer geworden, so ein richtig schleichender Prozess. Habe ich wirklich auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe die ersten Anzeichen auch nicht so wirklich gedeutet, weil vieles ja auch immer, ja, ist normal, dass man halt nach der Geburt diese sensiblen Symptome, wo ich vorhin erklärt habe, dass die Ärzte da genau unterscheiden müssen, ist das jetzt normal von der Geburt, von der anstrengenden, oder ist das schon in die psychische Richtung? Ja, und deswegen war das ein schleichender Prozess. Ich bin froh, dass ich zu ihr gekommen bin. Es ging auch echt, Entschuldigung, meine Nase ist ein bisschen zu, es ging auch echt eine Weile, bis ich klar gekommen bin. Also es hat sich nicht von heute auf morgen geregelt. Es hat eine sehr lange Zeit gedauert. Ich war wirklich an einem Tiefpunkt, wo ich bei ihr war. Also es war wirklich schlimm. Sie hat mir auch ein paar Sachen gesagt und mich mit was konfrontiert, das mich getriggert hat, wo es noch kurz ein bisschen heftiger für mich sogar gemacht hat. Einfach Sachen erwähnt, die ich nicht wahrhaben wollte. Und das dann zu realisieren oder überhaupt anzunehmen, hat mich nochmal richtig runtergezogen. Aber es war wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze. Und ja, mein Mann war super. Also wahnsinnig ist er mir da. Also das, was halt möglich war, was er machen konnte, hat er gemacht. Vor allem diese Unterstützung. Und Gott sei Dank war auch, da hat es mir, ist echt das Glück, wurde mir ein bisschen zugespielt. Das in der Zeit war ja richtig Corona wieder. Und er war viel zu Hause im Homeoffice. Und selbst wenn er jetzt uns nicht in der Zeit, wo er arbeiten musste, daheim helfen konnte, wir haben noch unten ein Büro, wo er viel war, also nicht direkt in der Wohnung. Und ich wusste aber, wenn irgendwas ist, er ist da, er ist in der Nähe. Dann kam da natürlich noch Kaya Spucken dazu, wo natürlich meine Angst immer noch mal natürlich mehr verschärft hat. Aber je mehr Zeit vergangen ist, desto besser ist geworden, würde ich jetzt mal sagen. Und desto besser habe ich meine Angst auch in den Griff gekriegt. Ich habe mir auch was gekauft. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann, ob es Sinn macht. Viele halten es ja für total Banane. Es gibt so ein kleines Gerät, das heißt Snoozer, glaube ich. Und das macht man an die Windel vorne hin und es piepst, wenn es keine Atmung verzeichnet. Also das geht mit der Bauchhöhe von der Atmung mit. Und wenn das so und so viele Sekunden keine Bauchaktivität mit Atmung misst, also diese Bewegung, diese Atembewegung, dann vibriert es irgendwann, um das Kind zu wecken, um es ans Atmen zu erinnern. Und wenn dann immer noch nach so und so vielen Sekunden nichts passiert, dann macht es einen kleinen Alarm und dann immer noch nicht, dann macht es einen großen Alarm. Und Ja, das habe ich mir bestellt, war ein bisschen teuer, aber okay. Und ich habe halt auch gelesen, dass die das auch für medizinische Zwecke sogar teilweise einsetzen. Und klar, kannst du auch so eine Technik ja auch nicht hundertprozentig vertrauen. Und viele sagen, da machst du dich doch noch wahnsinniger mit so einem Ding. Haben ja auch Freundinnen gesagt, hol's dir nicht, Alex, du machst dich nur verrückt, was weiß ich. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, mir hat das wahnsinnig geholfen. Und deswegen bräuchte ich es auch nicht. Ich hatte das Ding jede Nacht dran und ich habe das fest gemacht, richtig fest. Und das war alles immer okay und hat auch super funktioniert. Ich hatte da auch keine Fehlmeldungen oder irgendwas. Und ich konnte einfach ein bisschen ruhiger schlafen. Ich war sicherer. Ich habe mich sicherer gefühlt. Und das war doch das, was ich wollte. Auch wenn jetzt die Hälfte von den Zuhörern denkt, was ist denn das für eine Psychotante? Was geht denn bei der ab? Aber ich konnte mich umdrehen irgendwann mal beim Schlafen. Ich konnte ihren Rücken zudrehen. Das konnte ich wochenlang nicht. Ich konnte irgendwann sogar neben ihr ruhig schlafen. Mal länger am Stück, wenn sie mich gelassen hat. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber es hat mir einen ruhigeren Schlaf beschert. Und ich glaube, wo sie dann fast 5 Monate alt war, sind wir an Tegernsee, haben einen Wochenendtrip gemacht. Das war auch das erste Mal, wo wir länger raus sind. Also mehrere Tage am Stück, auch woanders. Und ab da habe ich den nicht mehr benutzt, weil ich habe mich dann so viel sicherer gefühlt, dass es auch geklappt hat, wenn man nicht in gewohnter Schutzumgebung ist, seinem eigenen Wall daheim, was mein eigenes Reich, mein eigenes Schloss, das ist beschützt, da ist meine Familie, mein Mann, der uns beschützt, mein Hund und da ist alles okay. Musste ich ausbrechen, um zu erfahren, es ist okay, es ist woanders auch normal und gut und es funktioniert auch. Vor den Sachen, wo ich halt extrem Angst hatte. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und ja, es hat wahnsinnig geholfen. Seitdem habe ich das auch nicht mehr benutzt, das Gerät. Und ich bin dann viel sicherer auch mit dem Schlafen geworden. Ich habe sie dann irgendwann zu mir ins Bett geholt, mit den Sicherheitsmaßnahmen, die man im Familienbett natürlich beachten muss. Das war in den ersten 4, 5 Monaten, Entschuldigung, nicht mal ansatzweise möglich, weil ich dachte, um den plötzlichen Kindstod zu vermeiden, eigenes Bett hier und da und da. Also ich habe mich so stupide daran gehalten und nach diesem Wochenende, das hat so viel verändert, ist alles leichter geworden und natürlich auch meine Therapie, dass ich immer regelmäßig zu meiner Psychologin gegangen bin, die das sehr engmaschig untersucht hat und mir geholfen hat. Und es war aber viel Eigenverarbeitung. Also es ist nicht so, dass man zu einem Arzt geht und der nimmt einem alles ab, wenn man psychische Probleme hat. Über die sehr selten immer noch offen gesprochen wird, dann ist es so viel, was man selber dran arbeiten muss. Und klar wurde mir auch vorgeschlagen, Medikamente zu nehmen gegen sowas, gibt es ja auch. Hatte ich aber abgelehnt, eben wegen dieser panischen Angst, meinem Kind damit schaden zu können, war das gar nicht möglich. Da hätte ich noch mehr Panik entwickelt, weil ich mir denke, ich still ja, wenn irgendwas. Und dann ist das der Grund, weswegen vielleicht dann, oh Gottes Willen, ja, deswegen haben wir es auf eine andere Art probiert, auf jeden Fall. Wie immer psychologische Therapiestunden, viel sprechen, viel Revue passieren lassen, viel Konfrontation. Ja, und auch anvertrauen. Mir hat es dann irgendwann extrem geholfen, mich anzuvertrauen. Das konnte ich die ersten Monate gar nicht. Ich war auch gefühlskalt zu anderen, niemals zu meinem eigenen Kind. Deswegen wurde ich ja nicht direkt jetzt eingeordnet in den Wochenbettdepressionen, sondern eher so in Geburtstrauma und halt noch ein bisschen, ja. Baby Blues Richtung und drüber hinaus. Aber ja, also man konnte es bei mir einfach nicht definieren, richtig. Das will ich damit sagen. Ich rede gerade ein bisschen um heißen Brei. Also ich hatte so Symptome von den anderen Sachen, aber es ist hauptsächlich ein Geburtstrauma zurückzuführen auf meine Angsterkrankung. Entschuldigung, genau. Auf jeden Fall, ja, ging es mir dann immer und immer besser und ich habe mich immer mehr getraut und habe immer mehr darüber gesprochen und bin immer aktiver geworden, habe dann auch angefangen, mit ihr was alleine zu unternehmen. Um Gottes Willen, im Autofahren, alles war am Anfang Katastrophe. Ich konnte ohne Sascha mit ihr nirgendwo hin, weil ich einfach panische Angst hatte, dass was passiert. Und deswegen habe ich auch wahnsinnig wenig mit der Außenwelt Kontakt gehabt und war damals natürlich nicht schön zu hören, dass man dann aus vielen Ecken dafür verurteilt wurde. Tatsächlich gab es bei uns im Bekanntenkreis Menschen, die gesagt haben, oh Gott, der arme Sascha, da sind wir wieder beim Thema armen Sascha, die anderen kennen es aus der letzten Folge, der kann ja gar nicht mehr raus, weil seine Frau sich so verbarrikadiert, was ist denn der ihr Problem und die wird später mal richtige Probleme haben, das arme Kind, das darf ja nie raus und irgendjemand kennenlernen, die verschanzt sich ja mit dem, also ich habe da auch viel zu hören bekommen, was es natürlich nicht besser gemacht hat, aber ja, da bin ich drüber gestanden, also habe ich es halt versucht. Ja, Und das war so die Zeit, wo es dann besser war, irgendwann. Und ich glaube dann so, wo sie so, ja, 5, 6 Monate alt war, ging es ordentlich nach oben. Und ab so 6, 7 Monaten, würde ich eigentlich fast schon sagen, hatte ich es eigentlich überwunden. Also die Angst, diese krasse, nicht natürliche Angst, diese übertriebene Angst, diese, ja, diese behandlungsbedürftige Angst, würde ich jetzt mal sagen. Dass man immer Angst um sein Kind hat und sich Sorgen macht und alles, das wird euer Leben lang nicht aufhören. Ich kenne meine Mutter, die hat heute noch, ich muss heute noch immer schreiben, wenn ich irgendwo länger weg bin, oder im Ausland oder irgendwie wir heimfahren von Denne, vom Bodensee wieder nach Stuttgart oder irgendwo anders sind, Städtetrip oder so, muss ich immer Standort schicken von unserem, also ein Live-Standort vom Handy, damit sie sieht, wann wir angekommen sind und wenn der irgendwie dann abgelaufen ist, der ist ja immer so zeitlich begrenzt, schickt ihr bitte eine Nachricht, wenn ihr angekommen seid oder ruft kurz an, dass wir eigentlich einfach wissen, dass alles in Ordnung ist. Also man sieht, egal wie alt die Kinder sind, die Angst hört nicht auf oder sich Sorgen machen, aber eine gesunde Angst. Und ich hatte die einfach nicht, bei mir war das nicht mehr gesund und deswegen habe ich mir Hilfe gesucht. Und ja, ich bin immer noch eine Helikoptermutter, eine gesunde Helikoptermutter, würde ich jetzt mal sagen. Ich gehe auch weiterhin zur Therapie, also ich gehe halt weiterhin zur Kontrolle zu meiner Ärztin, einfach weil ich das schon immer gemacht habe, weil ich einfach alles abgeklärt haben möchte, auch dass meine Panikattacken nicht wiederkommen und weil es mir einfach gut tut. Und ich finde, da kann man auch offen drüber sprechen, dass man sich den Gefallen tut. Wir machen heutzutage alles für unseren Körper, für Nägel, Haare, Gesicht, Sport, alles Mögliche. Aber ich finde, das Innere, das Seelische behandeln wir viel zu wenig und man traut sich auch nicht zu sagen, dass es eine Behandlung vielleicht erfordert oder einfach was ja gern macht, weil man für seine Seele was Gutes oder für seine Psyche was Gutes tun will. Und ich will mir was Gutes tun, weil ich will für mein Kind da sein, 100% und gesund für mein Kind da sein, dass es ein schönes Leben hat und dass meine Angst einfach nicht mehr unnatürlich wird und ich natürlich ihr damit nichts, ja, Negatives irgendwie antun möchte, dass sie jetzt zu wenig rauskommt oder nicht genügend Kind sein darf oder alles, sondern dass es alles ganz natürlich sie sich entwickeln darf und ich ganz natürlich Mama sein darf, so wie eine Mama halt sein darf. Ja, und ich wollte einfach nur eine ganz normale Mama sein. Ja, mein Akku hat nur noch 3% von meinem iPad, wo ich gerade aufnehme und ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Ja, so war unsere Zeit. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema, ich kann mal noch mal einen Fragen-Button in Instagram machen. Ihr könnt mir auch gerne Nachrichten schreiben. Vielleicht kommt noch was zusammen für eine weitere Fragefolge zu dem Thema psychische Erkrankungen nach der Geburt oder Geburtstraumata oder wie es weiterging. Kann ich gerne machen. Also wenn das Thema Anklang findet und ich, wie ich schon gesagt habe, irgendjemand damit vielleicht helfen kann oder einfach nur das Gefühl geben kann, dass es wieder besser wird, dass man was dagegen tun kann, dann mache ich das natürlich sofort. Ja, und was ich noch sagen will, wenn ihr irgendwas in dem Sinne habt oder Symptome erkennt oder euch nicht normal fühlt, erste Anlaufstelle immer Frauenarzt oder Hausarzt, sofort. Partner anvertrauen, aber geht bitte zum Arzt. Es geht nicht von selber weg. Und wenn, dann ist vielleicht Glück dabei, aber vielleicht kommt es irgendwann wieder oder man hat es nicht verarbeitet und es kommt auf andere Weise wieder hoch. Sicherheitshalber, wenn ihr unsicher seid, sprecht mit euren Ärzten drüber oder mit der Hebamme. Klar, das habe ich vergessen. Bevor ich zu meiner Psychologin gegangen bin, hat mein Mann wollen, dass ich es erwähne beim mobilen Wochenbett bei einer Hebamme. Und die hat sofort Alarmglocken geschlagen und hat mir ein paar Fragen gestellt und sie so, ja, hast du jemanden, sollen wir was besorgen? Pipapo. Und ich so, ja, ich habe jemanden, dann bitte da anrufen. Hat mich dann jedes Mal gefragt, haben sie schon angerufen, haben sie einen Termin vereinbart? Die helfen euch, die sind da wirklich hinterher, weil es einfach, obwohl es sich so anhört, nichts Seltenes ist. Und gerade Frauenärztin, Hebamme oder auch Hautarzt, sag ich gerade, Hausarzt, habt keine Blöße davor. Also, wie gesagt, Babyblues ist was anderes. Aber auch wenn ihr da nicht sicher seid, Babyblues kann man ja auch ansprechen. Darüber kann man ja auch, ja, sich unterhalten oder austauschen oder über seine Gefühle sprechen oder sagen, mich kackt das gerade extrem an. Ich fühle mich hier scheiße, da, das ist nicht normal. Sprechen. Nie in sich reinfressen, sondern immer drüber sprechen. Es gibt auch einen ganz tollen Verein, der heißt, glaube ich, Schatten und Licht e.V. Das ist eine Anlaufstelle, wenn jetzt zum Beispiel jemand sich erst im Internet so ein bisschen informieren möchte, die sind für Frauen da nach der Geburt, die was erlebt haben oder die mit was zu strugglen haben. Es gibt natürlich auch stationäre Aufnahmen für ganz schlimme Fälle. Also auch da, es gibt alles, wo man sein Baby natürlich mitnimmt und so weiter und so fort. Aber da kann man anrufen, kann man hinschreiben, kann man telefonieren, alles Mögliche, dass einem da geholfen wird. Und ja, da möchte ich nochmal sagen, niemals mit sich selber ausmachen. Es gibt immer einen Weg und man ist nicht alleine. Ja, das sind jetzt auch meine abschließenden Worte. Es war jetzt ein richtig krasser Seelenstrip auf verschiedene Art und Weisen. Ich hoffe, ich werde dafür nicht verurteilt. Aber ich denke mir, that's real life. Das kann man auch mal erwähnen. Und ja, bis zum nächsten Mal in der Frauenabteilung. Danke, dass ihr zugehört habt.